ist das überhaupt nicht.
Vielleicht, Gina, müssen wir gleich deine Einstiegsfrage nehmen. Willst du ein bisschen reinkommen reden? Und man kann still sitzen.
Ah, ja. Könnt ihr gut still sitzen oder seid ihr viel hebelig?
Wir haben eine neue Einstiegsfrage jetzt schnell besprochen. Aber ich gefunden, sonst müsst ihr mega viel reden am Anfang.
Mhm. So können wir uns schnell hier reden. Also,
ist nur zum Dreikommen.
Nur zum
ja. Aha, ja, kannst du einfach anfangen reden.
Genau.
Ob ich kann still sitzen? Nein, nicht so gut. Also so 20 Minuten. Nein, würde ich gerne wieder rumlaufen. Und sonst halt gerne mit Sachen spielen. So, währenddem, dass man hockt.
Aber auch so, bist du so jemand, der immer mit dem Fuß so pöpperlt und so?
Ja, mit dem Fuß pöpperle ich nicht so viel. Das habe ich mir abgelehrt. Schon früher, als ich das früher viel gemacht habe, habe ich mit Papa gefunden, ein bisschen still. No hard feelings. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es etwas ausmacht, dass ich halt mir das wirklich müssen unterdrücken musste. Und dann spiele ich halt mit Stiften spielen oder sonst mit Sachen. Und seitdem, dass ich ein bisschen erwachsener bin, merke ich das auch extrem aktiv. Und dann sage ich immer so, nehmen Sie mir wieder weg, sonst spiele ich die ganze Zeit damit.
Stimmt.
Ja, das mache ich sehr häufig. Servietten, alles wird zerrissen, so in dem Restaurant, alles wird nicht angespielt. Ja. ja.
Ja, das geht mir auch so. Ich bin auch so jemand, der die ganze Zeit mit Sachen umspielt und irgendwo hockt. Zum Beispiel bei den Bierfläschchen, die Etikette.
Ja, ja.
Abschreissen und so. Aber es ist aber ein bisschen unangenehm, wenn ich zum Beispiel in der Vorlesung den Bleistift angehört, weil ich die ganze Zeit so etwas umspielen bin.
Genial.
Am meisten ist es so, entweder hocke ich gar nicht erst still her, aber wenn ich mal dort hocke, dann verliere ich mich echt komplett, weil ich dann so. Dann spüre ich mich aber nicht und dann merke ich, oh, es ist 2 Stunden später. Also eben, es sind eigentlich 2 Extreme, entweder gar nicht herhocken und nicht ruhig verhalten oder halt einfach mich komplett vergessen beim Herhocken. Da kann ich auch nicht so sagen, was ich genau mache.
Und kommen beide gleichzeitig, also gleich viel vor?
Ja, schwierig zu sagen.
Ja. Wie ist es bei dir?
Ich habe mich gerade wieder schnell ein bisschen wieder zurückfinden, weil ich gerade etwas rausgefallen, weil ich noch nicht gecheckt, dass es schon angefangen hat.
Aha, weißt du,
das also, jetzt euch
das können wir auch wieder rausschneiden.
Sorry. Ah nein, kein Ding. Ich habe gerade gedacht, ich sage, wie es gerade ist. Ruhig hocken, ist die Frage, oder? Ja, hocken allgemein auf Stühle finde ich einfach so ein bisschen mühsam. Also ich hocke jetzt auch auf Stühle, aber es ist wie okay. Es ist einfach, ich muss mich bewegen. Ich muss mich immer wieder bewegen. Irgendwie, ich hocke am liebsten am Boden. So. Und ich glaube, das war schon immer so gewesen. Ich habe mich einfach daran gewöhnt, dass es eben nicht so sein soll. Oder es ist auffällig und dann musst du halt wein und so. Und darum kann ich, glaube ich, inzwischen ruhig hocken. Ich will aber auch gar nicht mehr. Ich möchte das echt gar nicht mehr unbedingt mega unterdrücken. So. Aber ja, Fuß oder so, immer wieder am Wippen und das fällt mir aber einfach gar nicht auf, aber andere Leute um mich herum. Ja.
Ja, das auch, also jetzt eigentlich bei Stuhl, so eine Abneigung, ich kann nicht wie mit beiden Füßen im Boden sein. Also ich habe immer so einen halben Schneidersitz oder irgend so etwas. Oder das Knie oben und bin die ganze Zeit hin und her wechseln. Und dann frage ich mich auch, gibt es Leute, die so reguläre Stuhl einfach gut finden. Also weißt du, die haben wie so eine Zielgruppe, die existiert. Oder ist es mehr so ein Schnitt durch alle Bedürfnisse, der einfach für niemanden wirklich bequem ist?
Auf 100% ist es ein Schnitt für alle Bedürfnisse. Ich habe mir schon ganz, ganz viele Gedanken darüber gemacht. Aus welchem Grund, dass Leute, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen generalisiert gesagt, aber ich habe das Gefühl, so weiblich gelesene oder so Personen, die hocken viel mehr im Schneidersitz. Und das ist sicher angelehrt im Sinne, dass man so, ein so schön muss hocken von früher und so. Aber ich habe auch eine These, dass es eben ist, dass man dass die Stühle zu hoch sind für kleinere Personen und dass darum das Blut nicht gut zurückfließen kann. Und dass man darum immer ein Bein aufhebt, dass das Blut besser zurückfließen kann. Das ist wirklich aus dem Himmel gegriffen von Regard ihrem Kopf. Aber ich habe darum das Gefühl, dass es noch Sinn würde machen. Darum. Also, wir können gerne Leute, die das hören,
mir. Medizinisch Sinn?
Ja, ja, natürlich. Ja.
Natürlich, wenn du das sagst.
Ja, wenn ich das sage. Ich denke schon, also ich meine so, es irgendwie muss das Blut können zurückfließen. Und wenn du eben so hockst und es drückt dir eigentlich etwas, die Kante drückt dir nachher wie etwas mehr, wenn deine Beine kürzer sind, drückt etwas mehr in die Oberschenkel rein. Darum kann sie etwas weniger gut zurückfließen. Aber ja, man kann mir auch gerne widersprechen.
Also ich habe das auch schon im Fall wirklich gehört. Ich glaube, es ist wirklich etwas dran. Also,
ach, gut,
okay, ich kann dir jetzt nicht sagen, wo genau und weil nicht, aber jetzt denkst du vielleicht, weißt du, ja, das medizinisch. Nein, aber man sagt ja, glaube ich, darfst du nicht, darfst nicht. Du tust das Blut eben abstellen, wenn du, wie sagen wir denn,
so, überkreuzt.
Ja,
hopst, genau. Ja, wegen der Krampfader und so noch. Ja, ja. Und also von dem her ist ja
vielleicht schon etwas dran. Aber ja, wie soll man hocken?
Das ist genau das andere. Am Boden ist eben schon geil. Ich finde es wirklich auch, also ich bin auch, ich habe jetzt auch noch ein Pult mit Stuhl und bin jetzt wieder so, aus welchem Grund würdest du, also du weißt ja, dass du eigentlich lieber am Boden hockst, Ricardo. Also du musst dich doch einfach in der Gesellschaft fügen. Und ich habe erst mit jemandem ein Date gehabt und die Person weiß jetzt sicher, was die Person den Podcast hört, dass die genau die Person angesprochen hat. Das finde ich völlig easy. Und ich bin so, die haben dann einfach keinen Tisch gehabt, keinen Esstisch, und er sehe ich immer am Boden, und ich war wirklich so hell begeistert. Das ist jetzt echt das Coolste, dass man, also weißt du, so, ja, ja, ich habe gerade echt gerne am Boden.
Aber es ist auch sehr nah am Hippie.
Ja, aber es war null, es war um null so gewesen. Wirklich im ganz anderen Spektrum, nein, nicht ganz, das stimmt auch gar nicht, aber wirklich null
das in dem, Spektrum,
ja, das ist, ich weiß auch nicht, ja, aber einfach überhaupt nicht in diesem Ecke. Ja.
By the way, wenn wir also zum Rückschlag zur Uni, finde ich wirklich die Stuhl Uni finde ich wirklich so schrecklich. Die, die so, so angemacht sind,
mhm, ja,
und man so muss um eine Ecke ziehen und sich dann reinquetscht.
Oh, so.
Die sind halt einfach auch,
ja, ja,
den Tisch angemacht, so, ja.
Ja,
ja, ja. Und du hast wie so eine Reihe und du hast so 5 cm vor deinen Knien ist eine Wand.
Ja, ja, so, schrecklich. Das ist jetzt zum Beispiel absolut nicht barrierefrei.
Nein, ist absolut nicht barrierefrei.
Ja, aber schon beim Thema ja, sein her, ja.
Ja.
Oh, können wir kleine Brücke ja bilden.
Brücke. Sag doch du,
das setzt dich. Barrierefrei, genau. Also, ich würde sagen, vielleicht willkommen bei Irrsinnig.
Ja, mit der Gina.
Und mit der Gada.
Gina, lachst du immer?
Nein, überhaupt nicht. Mir geht so recht oft recht schlecht.
Willst du darüber reden?
Mit dir immer gerne.
Und heute haben wir einen kleinen speziellen Podcast eigentlich. Also wir sind hier im Rahmen von Zukunft Inklusion. Und zwar ist das ein schweizweites Projekt, wo eigentlich ins Leben gerufen ist worden vom, Achtung, Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Und zwar ist es gemacht wurde, weil das 10-jährige Jubiläum der UNO-Behindertenrechtskonvention ist das Jahr und gleichzeitig das 20-jährige Jubiläum des Behindertengleichstellungsgesetzes in der Schweiz. Genau. Und jetzt sind wir angefragt worden, weil die Uni Bern macht dort auch mit, also jeder Kanton macht so seine eigenen Sachen so ein bisschen. Und die Uni macht mit bei dem und hat uns angefragt, also dort spezifisch die Kommission für Gleichstellung hat angefragt, ob wir für sie einen Podcast aufnehmen würden, und zwar mit Personen vom Neurodivergenten zur Nacht, weil das Thema von Uni Bern im Rahmen von dem Ganzen ist Neurodivergenz. Und sie machen vom 15. Mai bis am 15. Juni verschiedene Sachen. Eine Vorlesung oder einfach so eine Diskussion mit einer betroffenen Person, dann eben verschiedene Podcasts, unter anderem unsere und nachher noch einen Vortrag und nachher am 22. Mai, schreibt es noch ein, im Unitobler am 4.5 gibt es eine Podiumsdiskussion auch mit Studierenden vom Neurodivergenten zur Nacht und eventuell noch eine Fachperson. Und die Podiumsdiskussion geht auch um Neurodivergenz an der Uni. Genau.
Wir haben jetzt hier in diesem Podcast 2 Personen vom Neurodivergenten zur Nacht. Und habt ihr Lust, euch kurz vorzustellen, wer seid ihr, wie alt, was macht ihr und was ist das Neurodivergenten zur Nacht?
Genau. Ich bin der Severin, 31, Pronomen er, ihm. ich bin noch nicht extrem lange im Neurodivergentes Nacht dabei, aber weil ich im Moment gerade eine Pause habe in meinem Studium, mache ich im Vorstand mit, genau, weil es mir gute Sachen tut. Und dann könnte ich ja gerade sagen, um was das Neurodivergentes Nacht geht. Es soll einfach ein Ort sein, wo Studierende von allen Berner Hochschulen, also uns ist wichtig, dass es eben nicht nur für die Uni ist, sondern wirklich für alle Studierenden offen ist, einen gemütlichen Abend können verbringen, über ihre Erfahrungen austauschen und es wie ganze Nacht genießen.
Wann ist denn das so?
Das ist einmal im Monat, Tag ist mir nicht ein fixer Tag, aber häufig so irgendwann Mittwoch oder Donnerstag, genau.
Gut.
Und du hast dein Studium unterbrochen, was wärst du am Studieren?
Also ja, vor kurzem mein Master in evangelischer Theologie angefangen, an der Uni Bern, genau. Und ich habe sozusagen eine Pause gemacht, als Pause zwischen dem Bachelor und dem Master, dass ich mich auch mal sammeln kann und mir überlegen, wie ich weiterfahren will und was ich eigentlich genau so mit meinem Studium, mit meinem Leben anfangen will.
Ja.
Klassiker.
Merci, ja, Severin.
Ja, ich bin Valeria, Pronomen sie, Alter, 32, muss auch überlegen, genau, ich bin jetzt 33. Ich bin zwischen Aarau und Olten aufgewachsen, vielleicht hört man es darum ein bisschen. Ich wohne aber seit 6 Jahren zu Bern, ich finde darum schon, dass ich das ein bisschen angenommen habe. Ich finde auch Bern, Berndeutsch mega, mega sympathisch. So. Genau, ich bin auf das Neurodivergente zur Nacht gekommen, durch Severin eigentlich. Übrigens Daten und so, oder das Aktuelle findet man eigentlich immer auf Instagram, so, wo man das meiste jetzt findet. Ja, genau, dort siehst du eigentlich auch immer, wie es stattfindet. Ja, genau. Ich wurde auch angefragt worden für einen Vorstand, wo ich aus ressourcentechnischen Gründen noch nicht machen konnte. Ich bin aber im Team dort mit dabei. Genau. Studieren vielleicht noch. Kindheitspädagogik. Habe pausiert auch. Hat sich meistens als gut erwiesen, Pause zu machen in meinem Leben grundsätzlich. Mal sich wieder neu sortieren. Genau. Und dann das Aufbaustudium dann weitermachen nächstes Jahr. Genau.
Gut. Und in dem Fall können alle Personen, die wollen, egal ob studierend oder nicht mehr studierend, ehemalig Uni Bern oder nicht Uni Bern, Berner Hochschule mitmachen und dort hergehen.
Genau, also auch sogenannte Alumni, also ja. Menschen, die auch abgeschlossen haben. Oder genau, sie ist eigentlich offen für alle.
Mhm. Mhm. Cool. Ich hatte als erste Frage, wir haben es vorher schon ein bisschen besprochen, aber der Unterschied von Neurodiversität und Neurodivergenz, einfach weil ich das Gefühl habe, dass ich weiß nicht, ja. Nicht gewusst, dass das zwei verschiedene Sachen sind. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die diesen Podcast hören, das auch nicht wissen. Mal da jemand von euch schnell nochmal aufklären?
Du darfst gerne, also wenn du möchtest. Das
also, ich kann das schon machen, ja. Also Neurodiversität, wie das Wort Diversität ja zeigt, es geht auch um die Diversität von allen menschlichen, wie soll ich das sagen? Neurologische
Zustände. Ja.
Und dort gehören alle Menschen rein in die Neurodiversität.
Also auch neurotypische Menschen.
Genau, neurotypische okay. Und neurodivergente Menschen. Und neurodivergente Menschen sind die, die von dieser wahrgenommenen Norm von unserer Gesellschaft, sage ich jetzt mal, abweichen. Genau. Und die Begriffe werden halt häufig verwechselt, also neurodivers und neurodivergent. Häufig auch von neurodivergenten Menschen selber.
Ja.
Cool. Nein, du schaust mich an, als wärst du eine Frage, Gina. Ich
mögt mal vielleicht jemand oder auch beide, mögt ihr schnell sagen, wie seid ihr an den Punkt gekommen, wo ihr jetzt beim Neurodivergenten zur Nacht auch dabei seid, oder das wie, auch, also blöd gesagt, annehmt, wo das wie, was war das für eine Weg gewesen? Wir können auch gerne noch in die einzelnen Phasen tiefer hineingehen, aber vielleicht mal nachdenken, okay, was, inwiefern hat mich das geprägt, die Neurodivergenz?
Mhm. Also kannst du mal anfangen, ich kann mal einen kurzen Abriss geben, von ganz am Anfang bis heute. Also bin ich, als ich aufgewachsen bin als Kind, bin ich halt recht viel also verträumt, verstreut, Träumer wahrgenommen worden. Aber nicht so Probleme gehabt. In der Schule war ich sehr gut in der Schule. Und bin ich auch gerne easy durch all die Sachen durchgekommen. Ich habe dann eine Lehre gemacht, dort hat es Probleme gegeben, die ich mir aber noch nicht so in diesem Zusammenhang gesehen, dass etwas mit einer Neurodivergenz könnte zu tun haben. Ich bin später habe ich mich entschieden, an die Uni zu gehen, weil ich aus Interesse noch habe, studieren wollte. Und dort in der Uni habe ich halt sehr stark gemerkt, dass es extrem schwierig ist für mich, weil es halt sehr viel selber aufgebaute Struktur braucht und ja, genau, dass man halt sehr viel selbstverantwortlich muss sie nicht so einen Rahmen hat, wie man, was man jetzt genau muss machen und wie man es muss machen, plus viel arbeiten und so. Und dann bin ich dann mal so mit in meinem Bachelor, der schon länger gegangen ist als bei den meisten, in einer Erschöpfungsdepression gelandet. Und habe dann recht lange nicht mehr studieren können. Bin dann aus dem rausgekommen und bin direkt ins Praktikum gekommen. Und das hat sich auch mal sehr schwierig herausgestellt. Es war eine reformierte Kirche und die eine Pfarrerin, die ich mit ihr gearbeitet habe, hat mich dann echt so darauf hingewiesen, ob es könnte sein, dass ich ein ADHS habe. Also ich habe alles mit unter extremer Anstrengung gemacht. Ich habe dann für mich so einen Diagnoseprozess angefangen. Das war letztes Jahr. Und als ich dann die Diagnose hatte, also ADHS-C in meinem Fall, habe ich wirklich auch aktiv so Community gesucht von Menschen, denen es gleich geht, die sich auch irgendwo in diesem Spektrum befinden, oder in diesem Teil des Spektrums befinden. Und so bin ich dann, habe ich das Plakat gesehen bei der Uni S vom Neurodivergenznacht, und dann bin ich dort so reingerutscht, ja.
Gibt es eine Rückfrage zu dem, wie war das, gewesen, wo jemand von außen, den du, so wie ich das verstehe, auch gar nicht so gut hast kennt, dir kommt sagen, hey, hast du ein ADHS? Ist das wie für dich in dem Moment hat sich, ist wie so ein Puzzleteil, was sich gefügt hat und bist du so, ah ja, mega logisch? Oder bist du, also ist es mehr so eine Abwehrreaktion oder Mechanismus gewesen, wo ist losgegangen?
Ich war froh, dass mit der Person auf das hergewiesen. Ich habe in meinem Leben schon auch Sachen gesehen, wo ich gesehen habe, okay, das ist echt sehr ADHS-mäßig, aber ich habe auch nie, sagen wir mal, als hyperaktiv wahrgenommen worden. Und aus diesem Grund habe ich mich selber nicht so in dem Innen gesehen. Und ich dachte, ich muss mich mehr selber reflektieren und mehr anstrengen, disziplinierter werden. Und als ich gemerkt habe, dass es nicht geht und ich schon alles mache, was überhaupt in meiner Kraft steht, habe ich gemerkt, okay, es könnte wirklich da sein. Und es ist für mich so wie eine Call to Action gewesen. Jetzt muss ich etwas machen. Und von dem her bin ich froh, hat mich die Person auf das hergewiesen.
Ja.
Also keine Abwehrreaktion. Ja.
Und bei dir?
Ja, mit 16 oder so, 15, ich muss so immer früher entscheiden, was man genau machen möchte im Leben. So. Und ich habe mich damals zwischen Bankkauffrau und Kindergärtnerin entschieden. Also für mich war klar, ich wollte Berufslehre machen. Irgendwie. Man hat mich zwar eigentlich ins Gymi irgendwie auf. Ich fand, das wäre das Richtige, aber ich fand, ja, ich muss irgendwie etwas Praktisches machen. So. Habe mich dann für Bankkauffrau entschieden. Wie sagt das? Ich finde, das ist eigentlich, gerade der Begriff ist irgendwie so ein bisschen für alt.
Ja, das wird, glaube ich, wirklich nicht der Bessere.
Ja, irgendwie. Genau, bin dann irgendwie 12 Jahre in der Finanzbranche gewesen, in verschiedenen Funktionen. Also in der Lehre schon war es ein mega Pain gewesen, so, weil es hat mich einfach nicht interessiert. So. Und mach mal etwas, also inzwischen weiß ich das, oder? Genau, dass ich ein ADHS habe. Aber mach mal etwas, das dich nicht interessiert als neurodivergente Person. Also ich weiss nicht, also es ist einfach noch ein bisschen anstrengender, noch ein bisschen energieraubender, so, glaube ich. Wie wenn du etwas machst, das dich interessiert. Aber ich glaube, das geht vielleicht auch neurotypischen Menschen so wahrscheinlich. Ja, dann habe ich von Wirtschaft studieren, weil ich gefunden habe, ja, das ist so der logische Weg. So. Und bin dann auch in einem Burnout gelandet. Finde das Wort auch immer so ein bisschen schwierig, weil in der Gesellschaft ist es ja fast so ein bisschen positiv irgendwie konnotiert, weil es so ein bisschen ist, ah, du hast ja viel geschafft und viel geleistet. Also es gibt einfach Menschen, die das auch so ein bisschen auf diese Art anschauen. Ja, darum, also ja, Schöpfungsdepression und hatte wie einfach das müssen nutzen, um das Ganze hinterfragen. Also wer bin ich, woher komme ich und wo will ich hin und überhaupt. Also ich glaube, das ist ein lebenslanger Prozess. ja, habe dann angefangen, die Richtung zu ändern und wirklich überlegt, was interessiert mich wirklich, wo ist mein Herz und wo, was macht mir Freude eigentlich. Also nicht einfach, was muss ich jetzt machen, sondern was möchte ich machen. Und ja, so hat ein bisschen das Ende zum anderen geführt. Durch das Burnout bin ich auch in der Psychotherapie gewesen, oder immer noch so. Aber damals sehr regelmässig und mir da meine Psychotherapeutin einfach irgendwann gesagt, ja, ich habe das Gefühl, ihr könntet irgendwie so ein ADHS haben. Bis jetzt habe ich mir das gar nicht überlegt, ich habe gar keine Ahnung gehabt. Also ich habe schon gewusst, dass es ungefähr ist, weil ich mit Kindern arbeite und wie auch das bei Kindern oft erlebt habe und auch diagnostizierte Kinder, genau. Aber ich habe das irgendwie gar nicht hingefragt so bei mir. Und ich habe eine Diagnose bekommen, also ADS hat man dann vor 3 Jahren gesagt. Also heute tut man so viel, ich weiss, bekommst du die Diagnose ADHS. Das H wäre ja für
Hyperaktivität.
Genau, für Hyperaktivität. Bei mir wäre es wie hypoaktiv, kann man wie sagen, wenn man im medizinischen glaube richtig ausdrückt. So. Weil bei mir wäre es wie das Hyperaktive, wäre wie halt gegen innen. So. So wie Gedankenspirale, Paralyse oder so Sachen. Genau, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich abgeschweift bin. Wahrscheinlich schon irgendwie natürlich, was alles.
Einfach mehr, also das beantwortet die Frage ja auch schon zu einem gewissen Grad, wie du zum Neurodivergenten zur Nacht gekommen bist.
Genau, das war der Bogen. Merci für Martina. Okay. ja, ich habe mich angesprochen gefühlt. Also von dem, also Severin hat mir wie das Plakat weitergeleitet und ich bin dann gefunden. Ja, ich finde es mega wichtig, diese, also Menschen, ich habe nicht so viele Menschen um mich herum, wo ich weiss oder nicht gewusst habe, ob, ja, dass sie auch nicht neurodivergent sind und einfach der Austausch mega geschätzt und halt auch ein bisschen das Entstigmatisieren von dem, genau. Ja, zu dem, so bin ich zu dem gekommen.
Ja, ich finde es mega spannend, oder also, das ist jetzt so ein der falsche Ausdruck, aber wie ihr beide mega krasse Grenzerfahrungen hat gemacht bezüglich Leistung und welche Art von Leistung könnt ihr weitermachen und welche Art nicht. Fände es vielleicht schön, auch dort noch ein bisschen mehr darüber zu reden. Würdet ihr sagen, ihr könnt alles machen, wenn ihr wollt, wenn es euch interessiert, wenn ihr euch blöd seid, eben anstrengend. Oder gibt es automatisch Sachen, die es nach mehr herzieht, die es nach weniger herzieht? Oder seht ihr ein bisschen, was ich meine? Das ist eine sehr offene Frage.
Ja, ich kann erst mal ein bisschen dazu sagen. Es ist unter anderem eben ein Grund, wieso ich mich dann hinterfragt habe, was ich wirklich studieren oder was ich machen. Ich kann wirklich wie sagen, also, ja, ich studiere jetzt Kindheitspädagogik und das ist wirklich das erste Mal in meinem Leben, wo ich eine Weiterbildung oder eine Ausbildung mache, wo ich merke, aha, okay, das interessiert mich wirklich. Und dann gibt es so den sogenannten Hyperfokus, oder, wo wie der kann passieren kann. Und das ist, also, ja, finde ich, das ist eigentlich etwas recht Nices. So. Weil dann kannst du dich einfach auch auf. Und das passiert bei mir jetzt auch, einfach, wenn mich etwas mega interessiert. Wenn ich voll all in bin, also wenn ich mega, das mein Ding ist, das jetzt im Studium ist oder sonst, und dann fällt es mir einfacher, viel einfacher, das zu machen. So, ich glaube, ich bin wirklich, also ich setze einfach den Fokus auf das, grundsätzlich in meinem Leben möglichst versuchen, was sagt mir zu, also was macht mir Freude und dann schaffe ich es, dem nachzugehen. So, also, ja, meistens. Aber ja, man kann ja im Leben nicht immer nur das machen, was ihm Freude macht, natürlich leider, oder? Das wäre so eine schöne Vorstellung. und darum, Ja, nein, ich glaube, ich würde sagen, ich möchte nicht mehr alles müssen machen, so, mhm. weil es einfach zulasten von meiner Gesundheit geht. So. Mhm. Darum, ja.
Aber ich würde jetzt schon behaupten, das sind neurotypische Personen. Also, scheisst sie ja auch an, wenn man etwas muss machen muss, wo mich nicht interessiert. Ich glaube,
ja,
ich habe mir schon, also, vielleicht ist es, hängt es vielleicht mit anderer Anstrengung zusammen, aber ich würde jetzt schon also, sagen, dass jetzt als Mensch, also wie man halt geschaffen ist, hat man halt Sachen, die mehr interessieren und weniger interessieren. Ich glaube, es ist jetzt nicht sicher, ist es sicher strenger, aber ich finde es gut, dass man herausfinden muss, was man will. Aber schon wie du vorher gesagt hast, ist ja wahrscheinlich ein neurotypischer Mensch, also das ist ja auch, oh, also ich meine, ist ja schon...
Ja, und ich glaube, der Prozess, den du beschreibst, würde ich sagen, der ist gesund für alle.
Genau, oder? Ja.
Man muss jetzt finden, was man gerne macht, aber ich habe gleich das Gefühl, du bist auf eine andere Art und Weise an diesen Prozess hergeführt worden. Also aus einer größeren Not heraus, als das vielleicht bei einer neurotypischen Person der Fall kann sein.
Ja, genau. Es klingt jetzt schon, wie dir auch sagen, oder ja, es geht ja auch nicht so, oder es könnte vielleicht, ja, das stimmt. Es ist, wenn man es ein bisschen verbildlichen will, wie Menschen, die im neurotypischen Spektrum, also nein, kann es neurotypisch sein, so, sind vielleicht im Stresslevel, also man sieht es jetzt nicht, wir sind ja in einem Podcast nicht vor. Irgendwie hier und neurodivergente Menschen sind im Stresslevel weiter oben, was aber nicht, ja, was die halt einfach anders ausbrennt.
Ja,
so.
Also völlig.
Ich finde aber auch, eben, man möchte wie nicht auch nicht neurotypische Menschen wie ausschliessen. So, oder, eben, sind, genau, also man kann es wie auf alle Menschen beziehen, aber es hat wie zu Lasten von was halt. Also bei mir sind es jetzt körperliche Symptome, die sich halt auch bemerkbar machen, chronische Sachen. Oder eben so eine Erschöpfungsdepression halt wäre. Also das ist jetzt mega gut erklärbar. So.
Ja, sicher.
Also nachhinein so, genau.
Ich würde sagen, ein Unterschied, den ich beobachte, weißt zum Beispiel, dass halt neurotypische Menschen viel schneller aus einer Erschöpfung oder aus einer Stresssituation rauskommen als Leute um mich, die neurodivergent sind. Die können das irgendwie ablegen und fahren weiter und kommen mal auf das Level an. Und mir kann das halt nachher über zum Beispiel so eine Bachelorarbeit unter hohem Druck fertiggestellt. Und ich bin mega unterstützt worden, das möchte ich ja gar nicht sagen, von allen ProfessorInnen und so. Aber ich habe wirklich noch den ganzen Herbst lang nach dem über 2 Monate starke Erschöpfung gespürt. Ich muss halt meine Ressourcen mega gut einteilen. Und ich glaube, das ist ein Unterschied, was häufig geht, halt, dass neurotypische Menschen schneller um aus so einer Stresssituation oder aus einer Erschöpfung rauskommen. Und bei mir ist halt ein viel grösseres Abwägen. Kann ich das, will ich das? Ja.
Hat das ein ganz anderes Mass, oder? Ja, also von der Erfahrung, die man macht.
Ja. Das hat auch viel mit Reiz, also wie so die einfache Version, also die einfache erklärt ist auch mit Reizüberlastung ist auch ein sehr grosses Ding von neurodivergenten Personen, dass sie häufig reizüberlastet sind, also dass viel so einzelne Sachen plötzlich wie zu laut können werden eigentlich. Und das bei neurotypischen Personen vielleicht die Reizüberlastung nicht so gross ist und das ist halt das Gleiche wie mit, wenn nachher alle Reize von, es stapelt sich mehr auf, also eigentlich schlussendlich, wie du sagst, ist das Level von Belastung oder von Stress plötzlich viel mehr.
Ja genau, ich bin irgendwie gar, also bin noch nicht ins Detail gegangen, aber es nervt, ich weiß nicht, ob ich soll. Also,
gern.
Ja, wenn man natürlich dann wirklich anschaut, auf was sind denn genau die Auswirkungen oder was sind die Schwierigkeiten oder Herausforderungen, dann sieht man es ein bisschen besser, denke ich mir, wie wenn man es sieht. Und also, ich finde es aber so für sinnbildlich da wieder, es fängt bei mir schon an im Raum. Also der Raum ist schon, also wenn wir jetzt wieder vom Studium reden, ich glaube, also ich habe schon verschiedene Räume gemacht, also jetzt bei unserer Hochschule und auch, glaube, an der Uni auch, in der Bibliothek, je nachdem. Für mich ist schon, es fängt beim Raum an. Was ist es für ein Raum? Wie gross ist der Raum? Wie ist das Licht dort drin? Wie viele Leute sind in diesem Raum? Wie lange muss ich dort auf dem Stuhl, um wieder zurückzukommen, zu dem Stuhl vom Anfang, bleiben hocken? Es ist so ein bisschen, also ich bin halt auch sensibel drauf oder auf Licht, auf Geräusch und Bewegungen.
Was für Licht brauchst
du? Hey, einfach so ein bisschen, nicht so die Neonröhren, wo einem direkt anstrahlen. So.
Tageslicht nicht unbedingt?
Tageslicht unbedingt. Also Raum ohne Tageslicht finde ich, geht gar nicht so. Tageslicht und einfach nicht so zu hell ist für mich immer schwierig. So.
Ja, erst bin ich in der Bibliothek, nachher, wenn ich die erste Bibliothek falls jetzt in alle zuhören, die wir am Lehren sind, wissen sie es nicht. Wenn man in die Bibliothek geht, in der Mittelstrasse, kann ich immer lehren. Dort ist man meistens am 4. vor 8 ist man die erste Person. Dann kann man jetzt leicht dimmen. Dann nimmt das Licht dimmen. Und dann kann erst gesagt, bin ich so gekommen, so, yes, bin die Erste. Dann habe ich überall das Licht dimmt, dass es nicht so hell ist. Und dann sind so zwei, drei nachher, die ich kenne, sind reingekommen und gefunden, es ist jetzt ein dunkel hier. Und dann bin ich so ganz am anderen Ende gekommen und so. Und dann habe ich dann so gefunden, schaut, ihr dürft dort hin, dürft ihr das Licht heller machen, einfach bei mir hier, einfach bitte nicht. Hack.
Kenne ich.
Sorry, dass ihr reingeredet habt,
aber es ist ja unbedingt, ja. Ich habe auch, also meine Klasse von vorher weiss, wenn sie jetzt jemanden zulässt. ich war auch die, die am Morgen dann oben, mit so blöde Nierenröhren hatte. Und sie hat eine Seite und die andere Seite gehabt. Und dann habe ich einfach oben. Ich habe schon noch gefragt. So, ich bin sehr für Konsens unbedingt bei verschiedenen zwischenmenschlichen Sachen und Kommunikation und Beziehungen. Und ich habe einfach gesagt, ist es für euch okay? Geld, für euch ist es auch, also so ein bisschen, ja, ja, genau, für uns ist es okay. Und dann habe ich einfach die Seite noch ein Licht abgestellt, bis sie es dann mal gemerkt haben. Haben sie dann gefunden, nein, ist okay. Und, aber es ist schon so ein Prozess, so eben auch zu sagen, hey, ich kann ja fragen, also ich kann ja fragen, und wenn es für alle irgendwie stimmt. Und es ist eben noch spannend, ich habe wirklich oft Erfahrung gemacht, dass halt für neurotypische Menschen, wo es vielleicht kein Problem ist, jetzt etwas Licht oder etwas anderes, meistens sagen, ja, ja, ich mache einfach. Oder, und für mich ist es so eine riesige Entlastung. So, ja.
Ja, in meinem Studium ein bisschen das Gegenteil. Also ist es ihre Kunstgeschichte, dann arbeiten wir halt mega viel mit Beamer und mit Bildern. Und dann ist es einfach stockfeister in einem Zimmer. Außer der Beamer. Und dann ist so ein Prof, der einfach etwas labert für anderthalb Stunden. Dann machen sie ja nie Pause, weil er braucht schon nach 45 Minuten eine Viertelstunde Pause. Das regt mich richtig auf. Und ich schlafe einfach ein, regelmässig im Fall. Ich muss wie so meinen Kopf so stützen und dann penne ich schnell 5 Minuten, weil es schläft dann so ein. Ja, ja, es ist dunkel. Ja. Mein Hirn schaut, also fängt gute Nacht. Aber sorry, bezüglich Licht gerne weiterreden.
Ja, ja, also dunkel wäre jetzt glaube ich auch nicht. Also es wäre auch nicht so wichtig, wenn ich glaube auch nicht.
Das ist so ein kritisches Gleichgewicht zwischen nicht zu hell und nicht zu dunkel. Entweder zu voll unstimulieren und wir pennen. Also ich penne ein oder dann bekomme ich einen Migräneanfall und das Licht
einfach schlecht. Ich finde einfach Tageslicht. Man braucht einfach Tageslicht zum Lernen, fertig, Schluss. Ja. Das ist wirklich, und erst bin ich Pip und dann hat mein Kollege gefunden, wir sind so wirklich nicht mehr schön, mit ein bisschen weit schauen. Es war absolut hell gewesen. Und er so, ah, gell, Ricardo. Das ist jetzt dein Traum hier. Dann habe ich gesagt, ja, das ist aber schon cool hier. Ja.
Ich wäre glaub, grundsätzlich dafür, dass man einfach überall kann Proben sitzen kann. Das wär für mich wäre das eine riesige Entlastung.
Ja,
also ich habe das jetzt in der Rest Bar, also Kaffee, kränkt, erlaubt mir es einfach immer mehr. Oder eben halt wirklich in Vorlesungssaal einfach kurz abhocken, schauen, wie das sich so für mich anfühlt. Klar, gewisse Sachen merkt man erst, wenn man länger hockt.
Ja, ja.
Aber einfach so ein bisschen, ja. Das würde mir, also ja. Ja, das
ist eine Variante. Was hat denn die Diagnose so, du hast dann gefunden, dass du gesucht, dass du mit anderen Personen ein, bisschen ein Umfeld gesucht hast? Was hat eine Diagnose ADS für dich aufgezeigt, was in deinem Leben wie so Symptome waren?
Also, was jetzt Symptome?
Ja, genau. Was hast du dann gefunden, so, aha, was hast du Lichtblicke oder so Aha-Momente gehabt?
Die Symptome habe ich glaube ich schon lange gesehen, aber ich habe das echt als meinen Fehler angeschaut. Und was mir die Diagnose vor allem gebracht hat, ist eine Erleichterung davon, dass ich mich brutal muss anstrengen die ganze Zeit und mich noch mehr muss selber reflektieren muss. Ich habe nämlich so meine Tagebücher angeschaut und dann habe ich gemerkt, ich habe all die Symptome wie erfasst und gesehen. Aber ich habe das dann auf mich bezogen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich einfach faul oder undiszipliniert oder zu wenig interessiert bin. Und für mich war die Diagnose vor allem eine Erlösung, könnte man schon fast sagen.
Ja.
Weil ich es halt...
Und welche Symptome jetzt?
Ah, welche Symptome, ja, sorry. Also bei mir ist es, was ich sehr stark habe, ist, dass ich absolut Mühe habe, etwas anzufangen. Also wenn ich nicht irgendwie jemanden habe, der mir sagt, jetzt fangen wir an, wir machen jetzt das, wie halt in einer Vorlesung, Seminar, das geht für mich easy, ich hatte nie Probleme in Präsenzveranstaltungen, aber echt daheim arbeiten, daheim Aufgaben machen zu etwas, was mich theoretisch interessiert. Was mich brutal interessiert, dann ist es einfach, geht die meiste Energie, die ich brauche, um das an dem arbeiten, geht echt darauf, mich zu überzeugen, mal anzufangen. Und das ist so das Gefühl, die ich gerne hatte, ich wollte. Aber trotzdem, dass ich wollte, kann ich nicht. Das habe ich dann, seitdem dass ich die Diagnose habe, ganz klar können einordnen. Weil das hat sonst niemand anders gehabt, den ich kennt. Die sagen, ja, wenn ich etwas will, dann mache ich es dann. Und ich bin mir sicher, so, wenn ich will, dann mache ich es dann nicht. Dann kommt es einen ganzen Prozess, mich selber auf, mit dem synchronisieren. Also ja. Das ist eine von meinen Haupt... Das ist auch mein Hauptproblem im Studium, halt irgendwie nicht abzuschweifen, sondern bei dem genauen Thema zu bleiben, wo ich muss. Zum Beispiel Arbeit ist für mich so schwierig, weil in Recherche, Arbeit lese ich dann 100 Bücher und 100 Artikel und schweife ab, weil ich das Gefühl habe, das muss jetzt alles noch irgendwie dort reichen und ich kann doch nicht einfach nur
das Wichtige rausfiltern.
Ja, ich kann nicht filtern.
Ja.
Katastrophe.
Ja.
Du mal aus welcher Perspektive.
Ja.
Wie meinst du es?
Ja, also es für dich Katastrophe ist schon, aber es ist halt einfach eine Gesellschaft. Also weißt du, wie...
Für mich wäre es keine Katastrophe, wenn ich keine Deadline hätte und keine Arbeit müsste abgeben, weil ich liebe, dass mich einfach irgendwo... Das ist etwas, was mich als Person ausmacht, dass mich etwas kann verlieren und stundenlang etwas kann nachhängen und Zeug lesen und nachforschen, aber das ist halt die Uni nicht so gefordert, sondern die Fähigkeit, die man als Person, die studiert ist, dass man sich kann einschränken kann, dass man die wichtigen Informationen herausfiltern kann und dass man die in etwas akademische Relevanz verarbeiten kann. Und die Fähigkeit dann nicht, ich bin halt ein Generalist, der halt echt alles aufsucht und mit allem in jede Richtung will.
Kannst du es dir jetzt hast du die Diagnose und jetzt hast du gesehen, du bist vielleicht auch mal in der Therapie, das Medikament, kannst du es dir jetzt ein bisschen besser? Oder hast du es jetzt wie gelernt, anders damit umzugehen?
Anders damit umzugehen, das habe ich vorher schon probiert, aber das funktioniert nicht. Und Medikamente, die ich habe, helfen mir ein Stück weit, aber es bleibt halt gegen noch bestehen. Aber es ist wirklich so, dass mir die Medikamente helfen, mich besser einzuschränken. Aber es ist gegen noch weit, weit fort von anderen Menschen in meinem im Studium. Aber es ist sicher eine massive Erleichterung, ja. Aber da bin ich selber noch so ein bisschen am herausfinden, punkto Medikament, wie was wo. Und genau, da bin ich noch in einem Prozess drin.
Was sind es bei dir so für Symptome, wo dir vielleicht ein Licht aufgegangen ist oder wo du einen Aha-Moment hast?
Ja, also ganz sicher Aufmerksamkeit und Konzentration. Es ist wie, es ist halt bei mir als Kind nicht auffällig gewesen. Darum, also ADHS hat man einfach oder hat man nicht. So, also so viel ich informiert bin. So, man hat es wie als Kind halt wie schon. Genau. Und bei mir ist es einfach nicht auffällig gewesen als Kind. Und da kann man aber weiter zurückführen, hat mir dann auch gesagt, bei der Diagnose, dass ich einfach mega gute Coping-Strategien entwickelt habe. So. Und auch so ein bisschen Menschen mit einer überdurchschnittlichen Intelligenz, man ist nicht von hoch begabt. Also sind wir, also alle, die können studieren, sage ich mal, oder so, sind in diesem Rahmen schon drin. So. Können sich halt einfach offenbar so Strategien zurechtlegen, sage ich mal. Und jetzt auch noch aus der Perspektive von... ja, aus weiblich gelesene Person so irgendwie auch noch ein bisschen so das Anpassen. Ich bin auch so aufgewachsen. Mir recht bei ganz vielen Sachen müssen wie anpassen. Und dann ja, fällst du vielleicht einfach auch nicht mehr so auf. Und das hat man gehört.
Du hast mein Smart.
Ist gut, dass du es noch gesagt hast, was es ist.
Ja.
Ist
kein
jetzt bin ich natürlich daraus gefallen, weil es hat mich abgelenkt. Genau, aber zum Zurückkommen, ich weiss die Frage nach Symptom. Genau, ja, was mir aber immer aufgefallen ist, gleich, ist einfach wie, ja, einfach auch schon in der Lehre oder in der Schule, wenn ich irgendeinen Text habe lesen musste, ich habe einen Satz gelesen, die anderen sind fertig gewesen, ich bin immer noch beim ersten Satz immer noch am, etwa schon zum 10., gefühlt 100. Mal lesen. Und ich habe dann angefangen, also vor allem im Bachelor in der Wirtschaft, habe ich einfach angefangen, ich meine, ich habe mich ehrlich gesagt auch ein bisschen geschämt so für mich. Ich habe mir gedacht, hä? Also ich wusste, an meiner Intelligenz liegt es nicht. So, also das klingt jetzt so ein bisschen, aber irgendwann habe ich das schon verstanden, dass ich nicht einfach doof bin, sondern dass ich einfach irgendwo hänge. Ich weiss nicht wo, aber irgendwo hänge ich so. Und das habe ich dann einfach auch so ein bisschen Also das nennt man, also in einem Masking halt einfach, ja, dann einfach so, ja, ja, genau. Und einfach so ein bisschen mitgemacht. Und also klar, bei den Menschen, die ich dann wirklich das Vertrauen gewonnen habe, oder vielleicht auch zum Freundeskreis gehören, Freundinnenkreis gehören, so inzwischen, ja, habe ich dann vielleicht schon mal gesagt, hey, sorry, ich bin einfach nicht so schnell gewesen, oder ein bisschen so, aber ich habe dann irgendwie versucht, da irgendwie durchzuschlängeln. Ich frage mich manchmal schon, wie ich das geschafft habe, weil ich immer alles so bestanden irgendwie. Also es hat nie gegeben, dass ich weiß nicht. Ja, das ist etwas, wo mega, mega eklig ist irgendwie, wo für mich eben mega belastend worden ist. Und wo ich dann gewusst habe, ich wollte ein anderes Studium angefangen, habe ich mich also gedacht, ich muss das wissen. So, also ich habe das vor dem Studium mit die Diagnose bekommen. Aber ich habe mit dem einfach genau auseinandersetzen, so, weil ich einfach mich möglichst habe, in dem unterstützen. Mhm. Und darum unter anderem auch Medis mal ausprobiert. Ich bin nicht gegen und nicht dafür. Ich bin so mehr oder weniger neutral, beziehungsweise ich muss einfach die Erfahrung damit gemacht haben, um zu sagen, oder für mich war es wie, also gut, ich kann es mal probieren. Ich bin da auch noch in einem Prozess, weil das erste für mich nicht passend war irgendwie. Ich probiere jetzt etwas anderes aus. Ja, ist auch nicht alles nur... Also es hat auch Nebenwirkungen, es hat auch immer bei allen Sachen, oder positive und negative Sachen. Ich kann jetzt auch sagen, was Konzentration anbelangt, ja, es unterstützt mich, was das anbelangt. Aber ja, das ist so eine Grundfrage, die ich mir halt einfach gestellt habe, oder wo ich finde, so ein bisschen, wir leben irgendwie in einem System, finde ich, wo einfach, ich behaupte jetzt, das ist so meine Meinung, einfach nicht für neurodivergente Menschen gemacht ist, so. Und dann habe ich mich halt gefragt, okay, wenn ich das Studium machen muss, damit ich einen Job machen kann, der mir zusagt, so, dann muss ich durch das System durch, also muss ich, ja, mich irgendwie in dem unterstützen. Also darum habe ich gefunden, okay, gut, dann probiere ich das mit Medis. Aber andererseits geht es mir auch ein bisschen gegen Strich, weil ich möchte mich nicht gegen das Aussen anpassen. Aber überhaupt nicht.
Also ich habe mir ja aufgeschrieben, das Wort Umwelt. und das war auch ein bisschen eine Frage gewesen, oder das ist einfach auch generell eine Überlegung. Und also, das kann man sich sowieso fragen bei solchen Sachen, ob was vielleicht, was ist eure Meinung ist, findet ihr das sicher ADHS, ist das eher eine Diagnose oder halt ein Spektrum, wo halt vielleicht behandlungsbedürftig ist, abhängig von Situation und abhängig von Umwelt, wo man drin lebt. Also ich habe darum das Gefühl, dass das so ist. Also ja. Ich habe darum das Gefühl, wenn ich, also wahrscheinlich hat es ja, das ist auch wieder ein bisschen hypothetisch, aber hat es ja schon auch ein evolutionäres etwas hat es ja evolutionäres gescheit, dass man das gibt. Sonst wäre es ja nicht, ich glaube, irgendwie 20% der Menschheit haben ADHS. Und ich finde, das ist sehr, sehr, sehr ein grosser Teil. Und ich finde, es müssen überhaupt nicht alle behandelt werden und überhaupt auch nicht alle mit Medikamenten. Therapie ist immer gut, darüber reden ist immer gut. Und ich finde, das ist, glaube schon noch ein Aspekt, wo man sich überlegen muss, dass wenn ich zum Beispiel aus medizinischer Sicht Leute, die als Ärztinnen mit ADHS arbeiten, zum Beispiel häufig auf dem Notfall. Und ja, obviously. Also ja. Finde ich, es ist gescheit, weil dann kannst du viel laufen, du hast viel zu tun, man hat immer zack, 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 man muss, man hat eigentlich immer eine Deadline, wo ja dann die nächste Person kommt. Und ich glaube, das ist schon wie so, auch ein bisschen so, eben anhand der Situation, anhand der Umwelt, muss man Sachen therapieren oder nicht. Das, ich finde, dort kann jeder selber auch ein bisschen, jede Person selber auch ein bisschen entscheiden, weißt, vom Leidensdruck her vielleicht auch, oder wie du sagst, man selber irgendetwas in Hang irgendwo, vielleicht will ich es abklären, vielleicht will ich es nicht abklären. Ich glaube, das ist auch schon so ein bisschen so eine, darum ist auch ein bisschen Diagnose vielleicht auch ein schwieriges Wort, aber so. Aber es macht, eben, gibt mega viel Erleichterung. Ich habe zum Beispiel jetzt auch die ADHS-Diagnose bekommen. Mir gibt es jetzt zum Beispiel nicht mega viel Erleichterung, aber das ist so unglaublich individuell, ja immer von Person zu Person. Wie das, ich weiss jetzt gerade bei mir eine Situation, wo einfach meine neurodivergente Denkensweise einfach schnell therapiebedürftig ist. Ja. Und vielleicht in 5 Jahren nicht mehr unbedingt. Und das finde ich schon noch etwas Spannendes. Darum, so wie du sagst, denke ich, will ich überhaupt will ich mich anpassen? Also weißt so, aber ja, Arbeit ist halt nötig.
Ja, aber also ich finde, da müssen wir jetzt schon noch sehr viel Systemkritik ja.
rausholen. Ja, das ist ja total.
Ja. Das ist zu fest an das Leiden, weil also jede Benachteiligung ist ein Problem vom System. Ja. Weil du wirst benachteiligt. Das ist ein aktiver Prozess, das ist ein Ausschluss, wo schlussendlich, blöd gesagt, vorherrschende, und das soll jetzt nicht so verschwörungstheoretisch sein, ich meine jetzt einfach so weise Hegemonie, echt davon profitiert. Punkt.
100%. Ja.
Und das ist scheiße. Und es ist mega scheiße, wenn man das System reindrückt, auf die Art und Weise, wie wir es jetzt gerade besprochen haben, dass wenn man will, sich verwirklichen, dass man halt dort durch muss.
Ja. So. Und dass halt einfach auch die Gesellschaft nicht keine Akzeptanz zeigt. Oder wie nicht die Gesellschaft, vielleicht auch das System keine Akzeptanz zeigt gegenüber irgendwelchen Problemen, die eine Person halt hat. Oder die irgendwelche Veränderungen wahrnimmt oder anders denkt oder wie auch immer.
Ja, also das kann ich wirklich. Ja. Also unterschreiben. Es ist wie, mir geht irgendwie, ich bin immer noch so erstaunt, mir geht immer davon aus, dass alle neurotypisch sind irgendwie, also auch im Studium oder so, oder, also wir reden jetzt, wenn ich jetzt nur von Neurodivergenz habe, dann natürlich auch andere Behinderungen, oder, also,
ja.
Wir werden ja eben alle durch, also das System kann uns behindern, so, genau, und was wollte ich jetzt sagen, genau.
Dass das System halt nicht barrierefrei gebaut ist, sondern einfach von Norm ausgeht, so wie Stuhl.
Genau. Zum Beispiel.
Genau. Ja, ich glaube, dass, ja, und dass man glaubt, dort je aktiver muss umschauen. Ja.
Was ich halt irgendwie auch mega traurig finde, ist, wenn die Frage im Raum steht, möchte ich mich dem aussetzen oder nicht? Wenn man sich halt dem nicht aussetzt, wie man zu Recht sagt, das ist echt zu viel für mich, es ist schwierig. Es geht dann gleich eine wertvolle Perspektive, eine andere Perspektive verloren, die dann nicht in diesem Berufsfeld arbeitet.
Ja, und schlussendlich, also das ist ja so change from within. Und so, also weißt du, du kannst ja wie, der Scheiß ist ja, du kannst wie System am Gäbigsten ändern, wenn du drin bist. Oder?
Ja.
Oder es ist immer noch das System, das ist immer noch scheiße, aber du hast wie so kleine Chancen, irgendwie ganz wenig etwas zu schaffen, wo er vielleicht ein bisschen cooler wird. Aber du passest, also du, im Prozess, wo du deinen Weg in das System reinfindest, verlierst du ja wie die Motivation, zum gegen das System zu sein. Weil du ja nicht ins System passest, weil du ja drin bist. Also so, es ist ja mega paradox.
Ja, man passt sich nachher an und dann ist man ja angepasst.
Ja.
Dann sieht man so nicht mehr. Das stimmt. Jetzt vielleicht noch eine Frage. Nachteilsausgleich. Das ist genau das, was eigentlich das System sich ein bisschen anpasst.
Ja.
Hätte ich das schon mal
beansprucht?
Beansprucht, ja. Braucht, kann ich auch sagen, aber beansprucht ist besser, ja.
Nein, aber das werde ich im nächsten Semester sicher machen. Das ist so ein Outcome von dieser Pause, die ich jetzt gemacht habe. Aber ich habe auch durch den ganzen Prozess gelernt, ob es mega schwierig war für mich, gäng nachzufragen und gäng meine Forderungen, also Forderungen dann ein bisschen, ja, ich bin mehr mit Forderungen haben.
Ja, finde ich.
Und das sind halt meine Forderungen, die betreffenden ProfessorInnen weiterleiten. Zu meinem Hiwi-Job habe ich das gemacht, während ich in der Erschöpfung bedingt war. Und ich habe jetzt halt, bei uns ist es sehr gut möglich, wenn wir eine kleine Fakultät sind, dass wir viele Sachen bilateral lösen. Aber das, da muss man sich halt irgendwie mega dazu, man muss sich trauen für das.
Ja. Und ich finde es auch noch krass, dass man dann von Forderungen redet. Das, was man fordert, ist einfach so, seid bitte empathisch mit mir und meiner Situation. Also, was ist denn das bitte schon für eine Forderung?
Ja.
Es ist ja einfach Common Sense.
Ja, man fühlt sich auch, ich habe mich sehr stark so gefühlt, als würde ich jetzt eine Forderung machen. Oder, dann denke ich mal so, ich denke mir dann so, ist das ungerecht, wenn ich so etwas einfordere, weil alle anderen machen das ja auch nicht. Aber nein, eigentlich muss ich gerne sagen, nein, überhaupt nicht. Weil ich habe ja Einschränkungen, die andere Menschen an dieser Fakultät.
Ja, und wir haben zum Beispiel bei uns für Personen, die nicht, sagen wir, die aus Französisch sprechenden Kantonen, Italienisch sprechenden Kantonen, dürfen selbstverständlich einfach einen Duden brauchen. Also ich finde, das ist auch ein Nachteilsausgleich eigentlich, wo einfach ganz, wo einfach weißt, ah ja, Logo, das dürft ihr einfach. Ich finde, das ist wie so die einfachste Version eigentlich von dem. Also dann sollte eigentlich auch andere Nachteilsausgleiche selbstverständlich sein.
Mhm.
da helfen so Stimmen wie «Oh, ich habe doch jetzt ein bisschen ADHS» oder so. einfach auch nicht. So. Also, oder wenn du dich endlich mal getraust, vielleicht Freundinnen, die du schon lange hast, mal das zu sagen. Oder vielleicht auch, weil ich mit mir auseinandersetze und dann wieder hörst, die meinen es vielleicht nicht mal böse, aber so, aha, ja, ich kann mich auch nicht so konzentrieren. Mhm. Und ich bin einfach auch nicht der Mensch, der sagt, ja, nein, aber es ist eben so und so. Und weißt, ich habe es eben viel schlimmer. Das willst du gar nicht. Also, so Gespräche will ich gar nicht führen. Mhm. Darum habe ich es oft oder immer noch einfach für mich behalten. Und ich will es aber auch nicht. Also, nur für mich behalten. Nicht, weil ich mega oft Diagnosen und so aus bin, überhaupt nicht. Aber einfach wie, also, so wie wir über andere Sachen reden, wo divers sind oder so, kann man doch auch einfach wie über solche Sachen dürfen reden. Irgendwie. Also finde ich so.
Ja, dort bin ich immer mit mir selber auch wieder ein bisschen im Clinch, weil ich will ja wie eigentlich alle ernst nehmen, die mit einem Problem zu mir kommen. Und wo ziehe ich die Grenzen, wo ich es wie nicht kann ernst nehmen kann. Also weißt, so, wenn jetzt jemand findet, so, ja, ich habe mega OCD und weil das ist wegen meinem ADHS und ich brauche das. Und die Person hat einfach, also ist jetzt wie im Alltag nie wirklich Probleme. Also entweder mega gut versteckt, ich meine, das gibt es ja durchaus auch. Aber manchmal zweifle ich einfach auch dran.
Ja, finde ich es auch völlig sagen. Also schon ein Internetphänomen, das ist einfach generell ein Phänomen, ja, ja, auch ein bisschen ADHS und dort finde ich auch, also Personen sagen, ja, weißt, das ist so ein bisschen auf dem Spektrum oder ja, weißt, ich auch ein bisschen autistische Züge bin, ich so, nein, das ist einfach wirklich einfach nicht, sorry. Also weißt du, so, also...
Ja, das ist meine Neurose.
Ja, das ist einfach auch nicht lustig, dann, wir finden, also weißt du, so, ja, ha, 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 lol, ja, weißt du, so, nein. Also, nein, finde ich, kann man auch offiziell sagen, aber es tut einfach wie, absprechen, dass Leute unter dem leiden, schlussendlich.
Ja, aber ist die Schlussfolgerung aus dem Gedanken, wo ich mega bei dir bin, ist einfach mehr, dass ich sage, blöd gesagt, ich glaube dir nur, wenn du eine Diagnose hast. Also er ist so mega heftig ausgedrückt, aber ich so, ich bin ja keine medizinische Fachperson. Ich habe das ja wie nicht, ich habe das Gefühl, ich kann es schon ein bisschen probieren, rauszuspüren, inwiefern das jetzt, keine Ahnung, eine legitime Aussage ist oder nicht, aber gleichzeitig kann ich es eben auch mega nicht.
Ja, ja, es ist auch mega schwierig. Es ist halt immer eine Gratwanderung, wenn dir jemand etwas sagt und er, das ist halt mein ADHS und er ist mir so, ja, ja. Aber ja, man merkt ja aber schon, wenn Leute wie Witze machen und wie ernst, also und wie, ich finde, aber merkt man es auch schon ein bisschen. Aber ja.
Wie erfahrt ihr das also als betroffene Person selber?
Also ich bin grundsätzlich vorsichtig mit so Witzen. Ich mache die Witze lieber mit anderen Menschen, die ich weiss, dass sie ja betroffen sind von dem. Yeah. Als ich, sag mal, in einem weiteren Rahmen. Weil ich finde es ehrlich gesagt auch häufig gar nichts Lustiges. Hat ich als betroffener Mensch. Sie, logisch gehört zu mir, aber es ist nicht etwas, was ich finde, ist so lustig. Mit einer Situationskomik machen. Also so ein bisschen auch eine Coping-Strategie, Humor, finde ich gehört. Aber sonst finde ich es schon nicht so toll. Aber eben gerade wir im Neurodivergentes Nacht, wir tun ja auch niemanden ausschliessen. Wir wollen keine Diagnose von jemandem. Aber so unsere Erfahrung kommen einfach wirklich vor allem auch Leute, die sich wirklich mit dem auseinandergesetzt haben und wirklich Community suchen und nicht Leute, die so solche, sagen wir jetzt mal, Witze machen und sich ab und zu so ein dem wiedererkennen. Genau, weil dort bin ich nicht so kritisch. Ich finde nicht, dass man als Studierendenverein mega Gatekeeping.
Ja, ja.
Nein. Vielleicht kann man auch behaupten, dass einfach Betroffene ein bisschen weniger Witze über das machen und dann und nicht Betroffene dann vielleicht ein mehr Witze machen. Dann kann man es. Also würde ich jetzt vielleicht schon behaupten.
Das ist sehr schwierig zu sagen.
Ja. Das ist noch eine andere Frage. Beim Neurodivergenten nach dem. Ich weiss, absolut ohne Diagnose kann man dort hergehen, aber vielleicht auch so ein bisschen als Interesse für auch die hörenden Personen, was für Personen kommen denn dort oder was für Diagnosen fallen eigentlich unter Neurodivergenz?
gut.
Offiziell, weißt du? Oder kann man ganz selber auswählen? Oder gibt es schon so ein bisschen ein paar Hauptsachen? So?
Also ich glaube, der Begriff an sich ist ursprünglich von Menschen auf dem Autismus-Spektrum geschaffen worden. So als Empowerment. Neurodivergenz, dann später dann ADHS dazugekommen und später dann auch andere, ich weiß nicht, wie das richtig so ausdrücken, psychische
Störungen,
Krankheiten. Ja. Und genau, also wir haben jetzt einen sehr weiten Begriff von dem.
Also wenn man es, ich sage jetzt einfach, wenn man es googelt, so, dass vielleicht noch ein bisschen mehr Sachen, ich glaube ADHS und Autismus-Spektrum-Störungen, das weiss man ja schon so ein bisschen. So, was mir noch so ein bisschen, als ich es gegoogelt habe, habe ich gefunden, aha, das macht auch noch Sinn. Zum Beispiel so Dyskalkulie,
ja, genau.
Dyslexie, Legasthenie, Hochbegabung. Mhm. Das fällt auch noch in den drunter.
Social Anxiety. Mhm. Also ich schlussendlich jegliche Störungen, vor allem unter Neurodivergenz, jetzt in dieser Definition psychische Störung.
Mhm.
Aber im Kontext des Studiums, was Menschen jetzt in uns reinbringen, sind natürlich halt dann schon, eben, wie du gesagt hast, Dyskalkulie, Dyslexie, Legasthenie, ADHS, Autismus-Spektrum-Störung, weil das halt auch direkten Einfluss auf, ich meine, jetzt näher studienrelevante Bereiche des Lebens hat. Ja, das so, ich weiß von vielen Menschen, und dort sind auch nicht, wo das jetzt genau einzuordnen sind, weil es ist ja etwas sehr Persönliches. Aber von vielen, die ich es weiss, weiss ich, dass sie auf dem Autismus-Spektrum sind oder ADHS. Hey, nebst anderen Leuten, aber das sind eher weniger im Vergleich zu den zwei ersten.
Und wie schafft ihr es dort?
Ja, die Valerie wird unbedingt
aussehen. Also ja. Ich
habe etwas Platz gesehen.
Kannst du das dann noch? Kannst du das merken? Also, dazwischen bin ich noch abgelenkt vom
Zug.
Unser Zug. Und ich weiß nicht, ob es ein Dörf oder was es war. Also ich sage es nochmal, ihr erwähnt es jetzt nochmal, also, das wäre also ein Ding oder von jedem Geräusch. Und weiss nicht, abgelenkt. Genau. Nein, jetzt weiss ich es jetzt noch von Luther. Nein, ich möchte wie einfach ergänzen, das eine ist einfach Störung, geben mir immer so, dann muss
ist
ich immer
überlegen, bisschen,
das glaube ich gar nicht. Aber ja, medizinisch Begriff, da kann
ist, ich mehr... Ja, finde ich auch schwierig, das Wort Störung, als ich es gesagt habe, und ich dachte, genau. Ja, das ist jetzt...
Wir tun so ein bisschen Anführungszeichen setzen. Es ist halt echt, da haben wir echt zwei unterschiedliche Sichtweisen.
Mhm.
Und das einfach so gesagt, wie es medizinisch ist, ist nicht, dass ich das auch so... Dass ich mich mit dem mega... einverstanden zeigen, also gesagt, wie es auch wahrgenommen wird.
Genau, eigentlich will ich nur mal sagen, das ist ja der medizinische Begriff schon vorrichtig. Ich möchte sagen, einfach, ja, finde ich, dass eben, gerade weil es neurodivergente Person, ja, sie ist Störungen, weil es nicht ins System passt.
Genau,
das ist mein Steuern, ja, genau. Aber das ist so, einfach Side-Fact, genau. Und das andere ist wie, also einfach finde ich noch wichtig zu sagen, jetzt auch aus Gästin, die eine neurodivergente Nacht teilgenommen hat, du kommst nicht aus dem Mönch, so. Du kommst nicht aus Diagnose, blöd gesagt. So. Es fragt dich niemand, es ist überhaupt gar kein Thema in dem Sinn. Also du darfst übrigens so aus Ally oder aus Questioning, also habe ich das überhaupt, bin ich neurodivergent? Du kannst auch so dorthin gehen. Also du musst, es fragt dich kein Mensch dort. Also ich finde, das ist schon wichtig zu sagen. Also wir,
ja, merci vielmals für die Ergänzung, dass das noch so, ausdrücken.
Alles gut, also weißt du, du hast es richtig gesagt, es ist nicht irgendwie falsch, ich möchte vielleicht die andere Perspektive haben, die mir auch geholfen hat. So, kann ich denn dorthin kommen? Also okay, ich habe eine Diagnose, aber muss ich ja noch mein... Vorweisen, so, naja,
das nein, das habe ich überhaupt nicht erwartet, natürlich nicht, aber schon so ein
bisschen. Genau, ja.
Aber das, es ist auch nicht, ich finde immer, wenn man selber so ein bisschen in diesem Thema inne ist und dann, wenn man Personen weiss, die überhaupt nicht in diesem Thema inne sind, kommen so klassische Fragen auf, weisst, kann ich dir gehen, wenn ich nicht,
ja, genau.
Finde ich das echt schnell, dass man noch, ja.
Nein, um ein bisschen Barrieren wegnehmen, vielleicht auch, oder sagen, also, genau, es ist mega wie offen auch. Und ja, und der Begriff Neurodivergenz sind mega, also ich habe selber nicht mehr gewusst, was dort alles darunter fällt. Und mir, glaube ich, jetzt ein paar einige aufgezählt, aber ich glaube, gibt es vielleicht sogar noch mehr, ich weiß nicht, ob es abschliessend ist.
Genau. Ich glaube, also ich habe mich auch ein bisschen damit beschäftigt, ich glaube, es ist auch nicht ein Begriff, der halt Sachen ein- und ausschliessen. Ja. Also es ist wie, ja, es ist auch ein Begriff, der mega neu ist, der nicht wirklich definiert ist. Es gibt einen, es ist wie von betroffenen Personen auch wie selber erfunden worden. Also ich finde, das schlägt mega fest. Kann man sich mit dem identifizieren? Vielleicht gibt es auch Personen, die ADHS haben und sich vielleicht nicht mit dem identifizieren. Also weißt, so, ich glaube, es ist offen.
Ja.
Mir würde noch wundern, auch so, also auch beim Neurodivergenten zur Nacht, aber auch sonst privat, so, was macht der Rahmen aus, wo in dem Sinn wichtig ist, also so, oder wo man sich wohlfühlt als neurodivergente Person. Was sind das für Marker, blöd gesagt, wo man darauf Acht geben kann?
Ah ja, also sicher Rückzugsmöglichkeiten, reizarme Räume. Genau, auf das achten wir auch sehr stark im Neurodivergenten zur Nacht. Also, dass wir mehrere Räume haben mit verschiedenen Intensitäten von Gesprächen und auch einen Raum, wo man kann sein kann, wenn jetzt eine Person sich gar nicht wohlfühlt, bei Reizüberflutung. Dass man halt echt sehr stark persönliche Grenzen einhaltet, verständnisvoll ist, wenn jemand jetzt nicht möchte reden oder etwas nicht möchte teilen. Ja, möchtest du noch etwas?
Ja, die Räume sind wirklich, also gut, mir hat geholfen natürlich, dass ich wie gewusst habe, also dass ich jemanden kennt habe, also die kennt habe dort. Ich bin natürlich zu spät gekommen, also mich hat mich eigentlich nicht, also zu spät gekommen, es ist einfach ab, halb sieben, ich glaube meistens. Aber ja, gut, ich arbeite meistens an diesen Tagen und dann bin ich halt wirklich später gekommen. Mir hat zum Beispiel jetzt geholfen, dass ich jemanden kennt habe, also, aber wir würden das auch anbieten, das darf ich glaube so hier sagen, wir haben es, ich glaube, bis jetzt noch nie so geschrieben oder auf der Homepage, auf Insta und so, aber wie wenn es Menschen würde die also helfen, dass man jemanden abholt oder so im Bahnhof oder so. Ich finde, dass ja, wo Weg kann auch ein bisschen ein Ding sein und neuer Raum, das ist für mich ein bisschen schwierig so. Das können wir gut auch, also gibt sicher Menschen, die das würden machen. Und eben die drei Räume, finde ich, die sind auch angeschrieben so als, ich weiß nicht, lauter, oder nein, wie heissen sie?
Doch, genau? Ich glaube schon lauter Raum, leiser Raum, stimmt.
Ja,
genau.
Und es hat aber auch noch mehr Räume so, und man kann jederzeit raus. Und, ja.
Und was auch noch wichtig ist, halt häufig auch für Menschen auf dem Autismus-Spektrum, sie können uns jederzeit schreiben, wenn etwas vom Essen für sie schwierig ist, halt von Textur, von verschiedenen Gewürzen. So. Das nehmen wir wirklich ernst, wenn Menschen irgendwie spezielle Bedürfnisse, also Accommodations. Wir sind sehr offen dafür, auf Menschen entgegenzugehen, dass wir so angenehm wie möglich können machen für alle, die kommen.
Ich bin ein bisschen fies, sie haben andere Bedürfnisse.
Was habe ich gesagt?
Du hast nichts falsch gesagt. Ja, es ist anders ergänzt. So speziell.
Habe ich speziell gesagt? Okay.
Ich tue auch, ja, ich glaube, das ist normal, dass wir, also ich sage die Sachen zum Teil auch immer noch so, wo ich denke, was ist, also ich frage mich halt dann selber auch, so, sind wir jetzt speziell wegen dem so. Genau,
so. Und was sind das so für, also das klingt wirklich nach einem kleinen Wunderland, das ihr dort habt, nicht so in meinem Kopf ist aufgebaut. Nein, also nicht wegen der Personen, die dort sind, sondern so von Art und Weise, wie es aufgebaut ist, denke ich. Wie nimmt man das, oder wie nimmt man das hey? Also weißt, so wie kann man das auch privat quasi anwenden? Irgendwie regelmässig Räume zu schaffen, die für alle Leute sich gut anfühlen.
Kann ich etwas sagen?
Ja.
zum Beispiel finde ich wichtig, dass wenn, also ich denke, wenn man irgendwie am Essen ist oder so, wenn zum Beispiel irgendwo Musik läuft und das, mir stört es, also nicht so wie früher, aber mir stört zum Beispiel Musik beim Essen, dann kann man mich nicht auf das Essen konzentrieren, wie abgehängt von der Musik. Dass dann jemand sagt, kann man die Musik abstellen, weil sie sich abgestellt wird. Weil, und dann, klar darf man auch fragen, ja wieso, und wenn man kann ja auch sagen, ja ich bin abgelenkt, kann man nicht auf das Essen konzentrieren. Das wäre zum Beispiel so ein bisschen, das ist mir gerade so ein bisschen in den Sinn gekommen, das war früher immer ein Problem gewesen. Habe ich zum Beispiel auch nicht gecheckt, dass mir das, also aus dem Grund, dass mich das stört, ich wusste, es stört mich jetzt einfach. Das finde ich so etwas schon mal.
Also vor allem, Mensch, also das, du sprichst vor allem den zwischenmenschlichen Aspekt an, dass man wie Bedürfnis von jemandem ernst nimmt und probiert umzusetzen.
Genau, ja.
Ich glaube, etwas, was sich auch anbietet, was wir zwei zum Beispiel auch machen, ist so ein Check-in, wenn man sich trifft. Mal, wir probieren es auch das meistens zu machen. Dass man halt seine Bedürfnisse ausdrückt und seine, wie es einem gerade geht, wo man Mühe hat an diesem Tag. Da kann man die andere Person schon viel besser einschätzen und man kann sich dann auch noch entscheiden, okay, jetzt liegt es gerade nicht drin, dass wir irgendwie zusammen etwas machen. Und das wäre auch völlig okay. Das wäre auch völlig okay.
Genau, aber
wir haben es zwar abgemacht, aber jetzt kurzfristig müssen wir das nicht durchzwingen, sondern wir können es wie.
Oh, ich glaube, wenn ich das so könnte kommunizieren und es nicht mega schlimm fände, die andere Person nicht zu sehen, da würde ich viel gewinnen.
An diesem Skill.
Ja, es klingt einfacher, als es vielleicht manchmal ist, aber ich glaube, wie so bei Filmen, wie sagt man, wenn man es übt. Ja, es ist manchmal schon ein bisschen üben. Mhm. Also wir machen das jetzt auch nicht immer, aber wir versuchen das schon mit anderen Menschen auch zu machen. Also wirklich so ein bisschen, halt verschiedene Videos. Es muss ja nicht sein, dass man sich dann vielleicht gar nicht sieht, sondern dass man sich vielleicht später sieht oder vielleicht, es fände auch etwas, was einfach mega, also mir mega hilft, ADHS, ist Body Double, so. Nennt man das so. Das ist wie, ich schaffe manchmal Sachen nicht zu machen, so exekutive Funktionen, die eingeschränkt sind. Und das hilft mir einfach mega, wenn jemand nebendran hockt. Also nicht bei mir nebendran, macht sein Ding und ich mache mein Ding. Sagen wir jetzt ganz klassisch, halt wirklich am Laptop, studieren, lehren, Arbeit schreiben, wie auch immer. Und ich kann dann viel einfacher Sachen erledigen, die ich sonst Monate nicht schaffe oder nicht zwei Minuten erledigen.
Also musst du vielleicht schnell besser erklären, dass Body Doubling heisst, wenn du im Raum bist, aber jemand anderes ist auch noch im Raum, dass man zu zweit ist, dass man selber wie von außen einen Druck hat, dass man etwas macht.
Ja, genau. Also wie, ich weiß gar nicht, ob es beschränkt auf zwei ist, aber sicher, die Person kann im Raum sein und etwas anderes machen, wenn das für einen stimmt. Da ist jetzt bei mir vielleicht, da wäre ich eher abgelenkt, vielleicht, je nachdem. Aber einfach mit Sachen zusammen erledigen. Also ich hocke mir einfach am gleichen Tisch, ist in der gleichen Bibel. Da müssen wir nicht mal miteinander reden. So. Das kann wie, ist ein Konzept so, aber ich kann einfach sagen, es hilft mir jetzt schon.
Ich glaube,
das Konzept ist schon noch das, dass man halt wie nicht genau das Gleiche macht, aber das wird auch das Gleiche ausgesetzt, man sich halt wie von der Person spiegelt.
Genau, ja.
So irgendetwas. Also wenn jetzt jemand am Kochen ist und ich am Lehren, dann hilft mir das, im gleichen Raum hilft mir das nicht wirklich.
Ja, aber ich muss sagen, dann würde ich zum Beispiel beim Lehrer schon ein bisschen weniger plötzlich Netflix schauen, wenn jemand auf meinem Bildschirm sieht.
Ja, also ich glaube, es gehört schon das Konzept rein. Genau.
Das
ist immer der schlimme Punkt in so Schreibphase und Lernphase, dass mir so scheißegal ist, dass ihr Bibel von YouTube-Videos nicht also nicht laut, obviously, aber wieso, wenn es mir egal ist, dass mein Bildschirm offensichtlich nicht das macht, was man machen sollte, dann weiss ich dann auch, der Punkt ist gekommen.
Wir sind langsam am Ende der Zeit. Immer noch eine gute Abschlussfrage ist, wollt ihr gerne noch unbedingt etwas den Zuhörenden sagen, irgendeine Message überbringen. Es kann auch etwas sein, was ihr vielleicht gerne eurem früheren Ich hättet gesagt.
Oder es kann einfach irgendetwas sein, was euch während dem Reden noch in den Sinn kommt und noch nicht hätte loswerden können.
Wie lange haben wir Zeit?
So lange Zeit, wie wir wollen.
Ich muss aber noch ein bisschen überlegen.
Ja, also mir sind ganz viele Sachen immer wieder in den Sinn gekommen, die ich noch gerne wollen hätte. Und ja, das ist aber auch normal, gehört auch zu mir.
Die meisten Leute wollen das zweite Mal
kommen. Oh.
Die meisten Leute sind nicht fertig am Schluss. Und finden, oh nein, das hätte ich noch wollen. Also,
bin ich abgeteilt. Ja. Genau. Jetzt habe ich es aber vergessen. Irgendwie habe ich mir schon etwas überlegt. Nein, also das ist nicht. Ist dir inzwischen etwas in Sinn? Ah, wir sind in Sinn
gekommen. Sechs, ja.
Wegen die Brücke zu meinem früheren Ich. Hey, ich glaube einfach so ein bisschen. Das ist so ein bisschen philosophisch. Das, glaub, das, was ich spüre, oder das, was ihr da aussen spürt, bei euch, so, wenn ihr es spürt, dass das schon richtig ist. So. Also, dass man einfach wirklich auch auf sich selber darf vertrauen und Wenn man ein Bauchgefühl hat, also ich sage wenn, weil ich habe das irgendwie lange nicht gespürt, dass man wirklich auf das darf hören, abgesehen von irgendwelchen Diagnosen und Bewertungen und System. Ja.
Merci. Willst du noch etwas?
Jetzt ist der Druck gestiegen.
Ja, das ist aber jetzt so meine Stärke noch so.
Also du musst nur sagen, weisst du überhaupt nicht. Nein.
Mir kommt es sicher in den Sinn, wenn wir nach dem Podcast noch
das zusammen reden. Ja.
Dann können wir
ja
so über Schreiben schreiben. Ist die letzte Worte. Oh Gott, nein. Abschlusswort.
Aber ich glaube, was man, also wenn jemand noch etwas ist, kann man als Abschluss sagen, falls ihr mehr wollt wissen, dann kann man halt auch an die Podiumsdiskussion kommen. Und dort sind noch mehr Personen, dort werdet ihr vielleicht ja auch sein. Nicht auf dem Podium, aber vielleicht im Publikum.
Ja.
Und dann kann man sonst denken, Personen auf dem Podium, die auch noch Fragen stellen. Man kann auch auf Instagram schreiben, wer noch eine Frage hätte, eigentlich sehen wir das noch nie so erwähnt, aber das kann man mal machen. genau, dass man eben, was ist es schon wieder? Was? 22. Mai.
Ja.
Genau.
4.5.
Ja. Gut, ja.
Ja, merci vielmals.
Ja, merci vielmals fürs Kommen und für das schöne Gespräch.
Danke auch.
Und bis zum nächsten Mal bei Irrsinnig.
Tschüssi.
Ciao.
Ciao.
Ciao.